Einen wunderschönen guten Morgen hört in St. Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar einen guten
Michael.
Hi. Ach stimmt, ich bin ja Michi, du bist Micha. Irgendwann merke ich mir das nochmal.
Das haben wir jedenfalls früher so festgelegt, um uns unterscheiden zu können, dass du Michi und ich Micha bist, als wir jetzt noch zusammen an Kollege gearbeitet haben.
Genau.
Aber die zur besseren Unterscheidung ist wahrscheinlich auch besser, weil wir das so beibehalten.
Das sollten wir so tun, ja.
Zwei Michaels. Mensch, es gibt so viele Michaels auf der Welt.
Es ist unglaublich. Nur du bist mit deinem finsteren Plot zu mir gekommen. Du wolltest nämlich verhindern, dass ich unendlich viele Horizon Zero Dawn Screenshots auf meiner Twitter-Timeline poste und hast mir ein Indie-Spiel zugesteckt.
Ja, das hat er überhand genommen. Werter Herr Herzog. Also, diese Horizon, also du hast es ja jetzt auch durchgespielt irgendwie. Ja. Vielleicht sollte ich dich dann auch mal zu unserem Spoilercast einladen.
Wäre cool.
Ja, genau, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also was heißt mit sehr, der ist fest geplant. Wir haben jetzt die auf Patreon die $3,000-Marke geknackt und versprochen als Tier, dass wir dann jetzt solche Spoilercasts machen. Wir nennen dieses Format liebevoll Nachschlag, wie Essensnachschlag.
Ach so.
Was?
Ich dachte schon so. Mit Schlagring und so, ja.
Ach, du meinst, wenn man jemanden, so wie Roundhouse-Kick.
Ja, genau.
Wie Bruce Lee, der tritt einem so und dann beim zweiten Mal tritt er nochmal nach.
Ich zeige dir mal, pass mal auf. Ich stehe mal kurz auf. Bam! Und dann eine schöne Kombination. Bam, weißt du? Richtig bam, in die Fresse.
Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen, weil ich denke mich da so rein und dann, es haut mich um.
Ja, genau. Aber es wird auf jeden Fall es wird ein Horizon-Spoilercast, also Spoilercast ist das, was für unser interner Projekttitel irgendwie war. Also es wird einen Horizon-Nachschlag geben. Das ist einer der ersten, den wir machen, weil da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zur Geschichte zu erzählen. Und ich habe gesehen, dass du sehr begeistert von diesem Spiel bist, aber das hat fast schon manische Züge angenommen.
Ja.
Das ist ja quasi Sucht. Und da habe ich gedacht, schicke ich ihm mal ein Indie-Game zum Abkühlen ein bisschen.
Genau.
Wie bitte?
Zum Entzug. Ja.
Und das ist sogar recht einfach möglich gewesen, weil es kostenlos ist. Das gibt's für Android, für iOS oder auch für
Steam. Steam ist auf Greenlight und auf itch.io.
Genau, auf itch.io gibt es das auch für Mac und für Windows, also im Prinzip eigentlich für alle verfügbaren Plattformen, bis auf Konsole bisher. Aber eigentlich kann man es, dadurch auch kostenlos ist, sich einfach auf sein Mobiltelefon ziehen und so. Und wir reden heute über Sarah is Missing.
Mysteriös. Ist das eigentlich schon so ein eigenes Genre inzwischen? Ich habe auf Twitter so eine Diskussion gelesen, wie man sowas nennen würde. Weil Sarah is Missing ist ja so ein Spiel, das tut so, als wäre es eine App auf deinem Mobiltelefon. Hm. Ist das ein Device-Game? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Es gibt ja, wir hatten jetzt letztens eins, das heißt Normal Lost Phone, genau. Ja. Was durchaus ein sehr ähnliches Konzept hat, ja. Also wo wirklich so ein OS simuliert wird, also eine.
Ich glaube, es gibt auch eins, das heißt Replica, geht so in die Richtung.
Genau, Replica gibt's auch. Also das ist durchaus interessant, ja. Ich glaube, je nachdem, was du für eine Geschichte erzählen möchtest oder so, liegt es vielleicht auch auf der Hand, irgendwie so einen Found-Footage-Ansatz zu wählen. Und das hat auf jeden Fall Sarah is Missing. Es geht halt davon aus, dass du. Vielleicht erklär mal kurz die Prämisse. Also worum geht's da?
Bei Sarah is Missing geht's darum, dass du offensichtlich irgendwo auf der Straße ein fremdes iOS-Device gefunden hast. Du schaltest das ein, beziehungsweise es heißt Iris, das ist natürlich ein Siri-Verschnitt. Der Siri-Verschnitt meldet sich, hey, wie sieht's aus? Soll ich mal hier die Dateien wiederherstellen? Irgendwas ist kaputt und dann geht's los. Du bist auf dem Homescreen und siehst im Hintergrund eine junge Dame, die mit ihrem Kater schmust oder ihrer Katze schmust und denkst du dir, ja, was ist denn jetzt hier los?
Genau, und die Prämisse ist, dass diese KI des Telefons, über diese Details werden wir gleich dann nochmal genauer sprechen, aber die KI des Telefons versucht mit dir zusammen herauszufinden, wo Sarah jetzt ist, und du fängst dann an, irgendwie alte Nachrichten von ihr irgendwie zu durchforsten, du fängst dann an, irgendwie in ihrem Telefonverzeichnis zu gucken, du schaust dir Bilder irgendwie an, die sie in der Vergangenheit gemacht hast und so, und wirst die ganze Zeit irgendwie dabei unterstützt von Iris heißt sie, glaube ich, ne?
Genau, Siri umgekehrt geschrieben.
Genau, Iris, was sicherlich auch ein Hinweis darauf ist, was diese KI in Wirklichkeit ist. Aber lass uns am Anfang nochmal kurz versuchen, spoilerfrei zu bleiben. Ich finde bei diesem Spiel, das ja eh kostenlos ist, also wen das interessiert, das Spiel geht auch eine halbe Stunde oder so. Das ist echt relativ kurz. Also wir werden jetzt am Anfang spoilerfrei ein bisschen drüber reden und werden dann aber dann später über die Details dann sprechen, weshalb dieses Spiel vielleicht auch eventuell Probleme hat. Aber das ist auf jeden Fall erstmal die Prämisse. Also es ist eigentlich ein Detektivspiel, wenn man so möchte.
Ja, genau. Du hast ein Set von erstmal sehr limitierten Informationen. Nach und nach werden halt die Apps so freigeschaltet, werden Texte freigeschaltet. Du kannst dir die Historia-Nachrichten durchlesen, ein bisschen was über die Beziehung von Sarah mit ihrer Umwelt feststellen, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat, dass sie offensichtlich Interesse für Geistergeschichten hatte, so das Paranormale erforscht hat, auch, wie heißt das, Cybergeister, den Geist in der Maschine, genau wie sich halt Geistergeschichten in der technologisierten Welt fortpflanzen. Sie ist ein bisschen paranormal angehaucht.
Genau, und wir erfahren auch ein bisschen was über das, was sie als normaler Mensch irgendwie hat, natürlich vor dieser paranormalen Geschichte irgendwie gemacht hat. Also sie hat Probleme mit ihrer Mutter gehabt, mit einem Freund, der irgendwie einen Job im Ausland angenommen hat und so. Also man erfährt ein bisschen was über den Background dieses ganzen Dings. Und eigentlich ist es das auch vom Wesentlichen, auch vom Gameplay. Also es ist im Prinzip, suchst du dir manchmal Antworten aus, wo du mit Iris ein bisschen redest und ihr so diese KI so Antworten gibst irgendwo. Mhm. Manchmal muss man dann eben halt auch in bestimmten Sachen so Hinweise suchen. Wenn du da aber nicht weiterkommst, kannst du Iris jederzeit fragen. Also die ist abrufbar in so einem separaten Menü. Genau. Und aber was auf jeden Fall ein ziemlicher Clou ist und was jetzt auch wirklich nichts über den Inhalt verrät, aber was echt gut geworden ist, ist halt einfach so diese Art und Weise, wie sich diese OS bedient. Also man hat zuweilen bin ich so drauf reingefallen, dass ich immer versehentlich die Home-Taste auf meinem iPhone gedrückt habe, um zurückzukommen, weil also wirklich so nach einer halben Minute oder so habe ich vergessen, dass das gar nicht mein richtiges Telefon ist, sondern dass es eigentlich nur eine drüber gelebte App ist, weil die bedient sich fast genauso wie ein iOS.
Ist mir teilweise auch passiert. Ich habe zwar auf Android gespielt, ich besitze aber ein iPad und deswegen war mir natürlich die Ikonografie und die Benutzeroberfläche schon bekannt, ja.
Sehr lustig. Ich habe auf Twitter vernommen, da hast du mit dem Playstar gesprochen. Viele Grüße hier an den Needs, an den Guten. Da gibt es wohl Probleme auf Android-Devices, ne? Da werden irgendwelche Sachen immer noch dauerhaft eingeblendet oder so?
Ja, das ist, wollen wir schon mit den Problemen anfangen?
Nur technisch, also jetzt erstmal nicht inhaltlich, erstmal nur technisch, genau.
Das Bild ist ein bisschen gequetscht, war es bei mir zumindest. Iris ist auch nicht rund, sondern ein bisschen eckig, beziehungsweise elliptisch. Ich bin selber unten halt diese Soft-Buttons nicht losgeworden. Bei Android gibt es ja diese Soft-Buttons, die, wenn du keine festen Buttons hast, immer eingeblendet werden, sich eigentlich bei Spielen automatisch ausblenden sollten. Das klappt bei Sarah is Missing halt nicht.
Ja, das ist natürlich schade. Also ich hatte auf dem iPhone keine Probleme. Auf dem iPhone sieht es so aus, wie es aussehen soll. Die einzige Ausnahme ist, wenn du diesen, dann gibt es diese Bedienungshilfe, das ist dieser halbtransparente Knopf. Aha. Wenn man den drückt, dann kann man so Sachen machen wie Handy ausschalten oder so. Den kannst du über den Optionen einstellen. Wenn du den natürlich immer aktiv hast, dann ist der über alles drüber gelegt. Das ist aber beabsichtigt, damit du dann von dort aus das Handy bedienen kannst. Aber wenn du das so ganz normal hast, dann ist da eigentlich nichts. Also ich habe jetzt iPhone 5, ist nicht das aktuellste Telefon. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den größeren Formaten ist. Bei iPhone 6 und 7 sind die Bildschirme ja auch irgendwie größer. Aber ich hatte da jetzt keine Probleme. Die Desktop-Version habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Weil irgendwie erschien es mir als nicht sinnig, eine Telefonsimulation auf einem Desktop zu spielen.
Ich habe auch drüber nachgedacht, aber halt mir schien es auch am logischsten, mein Telefon dafür zu nehmen. Ich dachte erst an das iPad, aber es heißt ja nicht, wann findet man schon mal ein iPad? Da wäre es wahrscheinlich ja auch so eine aufgeblasene App gewesen. Deswegen, habe ich es auf meinem schönen neuen Moto G4 installiert und habe dann halt damit gelebt, dass es zwischenzeitlich eben ein iPhone ist.
Ja, aber so von der Machart ist es eigentlich ziemlich cool. Ne? Es sieht halt eigentlich wie eine normale App aus so und bedient sich genauso. Und man kann da auch sogar parallel Musik abspielen. Und
Ein Track
zwar nur, klar, aber es geht. Also du kannst das parallel machen, du kannst dabei die Nachrichten lesen. Das ist kannst aber nicht antworten. Du kannst nicht, du kannst jetzt zwar Nummern eingeben, aber wirst da sehr wahrscheinlich, also ich habe jedenfalls keine Nummer gefunden, mit denen ich jemanden erreichen kann. Es ist schon eingeschränkt. Und Iris, die KI, entschuldigt das damit, dass das Telefon halt korrupt ist. Also dass da irgendwie ist halt einfach im Arsch. Kannst du nicht so richtig benutzen.
Ja, es ist schon halt ein bisschen strange, weil ich glaube, das hat auch in Normal Lost Phone besser gemacht. Ich glaube, bei Normal Lost Phone war das so, dass der halt einfach keine SIM-Karte drin hat, sodass der eben keine Gespräche führen kann, keine Datenverbindung hat. Und hier ist das halt so, dass du mit Leuten nicht sprechen kannst, wenn sie offline sind. Muss man halt mitleben.
Ja, ist nicht so die plausibelste Lösung, aber so schränkt es natürlich dann auch das Ding ein. Also, vielleicht können wir spoilerfrei sagen, es ist ein kurzes, interessantes Experiment, finde ich.
Ja.
Es ist cool, also, aber es ist halt Luft nach oben. Also, ich finde, für eine halbe Stunde, um mal sowas zu sehen, um mal auszuprobieren, wie so ein Spiel funktionieren könnte, auch vielleicht als Ideengeber für Indie-Devs, die vielleicht was Größeres planen oder so, ist das eigentlich ganz geil, aber es bleibt trotzdem halt hinter seinen Möglichkeiten zurück und es hat schon einen Grund, weshalb das halt auch nur so kurz geht.
Ja, also ich empfehle es eigentlich jedem, der ein iOS-Gerät hat, das im Hochkantformat arbeitet, einfach mal installieren. Und alle anderen müssen halt ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, gut, ist jetzt halt, ist halt ein anderes Betriebssystem. Da hätte ich mir so ein bisschen so ein Layer gewünscht, dass man vielleicht irgendwie so als Forensiker daran arbeitet oder sowas, dass das erklärt, dass es auf dem Emulator läuft. Aber naja, man kann es auch übertreiben mit dem Nitpicken.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch ein kleines Spielexperiment von einem südasiatischen Team,
ja.
Das jetzt auch nicht die mega fetten Ressourcen zur Verfügung hatte. Also so wie ich das verstanden habe, sind es halt auch Leute, die machen das in ihrer Freizeit, oder?
Ja, also die haben damit zwar so ein International Mobile Gaming Award Southeast Asia gewonnen, aber laut ihrer Beschreibung sind es halt Leute, die mehr so für die Freizeit oder halt eben Casual-Spiele mal programmiert haben, die das entweder nebenberuflich machen oder sowas. Das war nicht ganz so eindeutig, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Aber halt, das ist der erste Titel, den sie kollaborativ gemacht haben und so einen richtig großen Wurf haben sie bisher auch noch nicht hingelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass die, was ich schon mal irgendwie einen Dota-Klon gemacht haben oder sowas. Nee, das ist halt das erste, etwas aufwendigere, was sie bisher gemacht haben.
Ja, aber dafür ist es cool. Also ich mochte das, ist ein cooles Ding. Also ich würde es auf jeden Fall. Also es kostet, das Einzige, was es kostet, ist Zeit und davon auch nicht mal viel. Wenn es halt ein Flop ist, wenn es einem nicht gefällt, na gut, dann hat man halt eine halbe Stunde verloren. Aber gibt's halt, wie gesagt, umsonst aus dem Store, ist auch nicht so besonders groß.
Und das ist, bitte? Es ist halt interessant.
Es ist interessant und ich bin auch froh, dass sie es gemacht haben. Also ich würde schon sagen, dass Normal Lost Phone besser ist, weil das durchdachter ist und weil das besser funktioniert. Aber das jetzt erstmal so als spoilerfreies Fazit so. Also wenn wir euch euer Interesse geweckt haben, dann ladet es euch jetzt runter und hört diesen Cast an dieser Stelle weiter bei.
Ob wir jetzt eine Stunde singen oder so, damit die Leute das spielen können? Rausliegende Geräusche machen?
Nee, dann müsst ihr jetzt auf Pause drücken. Pause drücken und dann nachher wiederkommen. So, aber jetzt kommt der Spoiler-Teil.
Oh, scary Spoiler.
Genau. Michi,
ja.
Warum funktioniert das Spiel nicht hundertprozentig?
Eins habe ich schon gesagt, es ist halt nur mal ein iOS-Spiel auf dem Android-Telefon. Das ist komisch. Also diese Immersion, die du beschrieben hast, hatte ich dadurch halt, man musste sich schon anstrengen, diese Immersion herzustellen. Es ist auch, ich möchte halt die es ist alles ein bisschen komisch halt, es quietscht alles ein bisschen. Halt diese Intelligenz, also dieser Siri-Verschnitt, der ist halt auch wirklich mehr so eine scary AI. Ich weiß nicht, wann. Ich weiß, Apple-Geräte sind sehr fortentwickelt. Ich weiß aber nicht, ob deins dich persönlich mag und auch bereit ist, andere Leute zu bestrafen, wenn sie ihre Prioritäten vor deine setzen. Wie schätzt du die Loyalität von Siri ein?
Also, sagen wir mal so, die KI, die da drin ist, ist einfach zu menschlich.
Ja.
Und meine, also sie sagt direkt am Anfang, oh, das sieht so aus, als wärst du nicht Sarah. Und du fragst dich, woher weiß die KI das denn überhaupt? Und da war meine erste Vermutung, dadurch, dass sie Iris heißt, irgendwie, dass sie mich in Wirklichkeit die ganze Zeit durch die Kamera beobachtet, auch wenn das Kamerasymbol nicht eingeblendet ist. Und die redet sehr menschlich. Und ich bin sehr schnell von dem Gedanken abgekommen, dass es vielleicht gar keine KI ist, sondern dass es in Wirklichkeit eine andere Person ist, die nur so tut, als wäre sie eine KI irgendwie. So. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie der Computer ist, der mich da unterstützt.
Entweder eine Person oder halt, als das so angefangen hat mit diesen Cyber-Ghosts, dass es halt, dass das Telefon besessen ist, was aber halt auch nicht passt.
Genau. Und das geht ja dann nachher zu einer, eigentlich, also ich fand dies beim ersten Mal auch wirklich eigentlich sehr spannend gemacht so. Mhm. Es geht ja wirklich rüber zu so einer Ritualgeschichte irgendwie, ne? Also irgendwie interessiert sich Sarah ja für alles Mögliche, was irgendwie paranormal und okkult ist, und dann kriegt sie irgendwann so einen Kettenbrief und lernt so eine Frau kennen, die sie dann zu einer, wie heißt das?
Walpurgisnacht.
Walpurgisnacht, genau. Ja. Als so eine Walpurgisnacht bringt. Ja. Die Walpurgisnacht ist natürlich allgemein bekannt.
Zumindest, wenn man Deutscher ist, kennt man die ja.
Genau. Also die Nacht der Hexen sozusagen, genau. Wo auch irgendwie Rituale irgendwie durchgeführt werden und so. Und also es kommt alles ziemlich plötzlich, muss man sagen. Also die Clues, die sind so wild verteilt. Man fragt sich halt manchmal auch, also bis man zu dieser Purgisnacht kommt, so wie passt das zeitlich manchmal auch zusammen? Also das
verpufft auch super schnell, finde ich. Ja. Du am Anfang bist du tatsächlich sehr in diesem Detektivmodus. Du guckst dir an, na, was ist denn mein Freund für ein Typ? Dann hast du halt diese Sachen mal, du musst mal ein Rätsel lösen, dass du dich in einen Dienst einloggst und so. Dann kriegst du dann aber wieder die nächsten Videonachrichten. Du kriegst dann Kontakt von, wie heißt der Typ nochmal? Das ist so ein ganz spezieller Kontakt, der ganz oben auf deiner Liste steht.
Der heißt, meinst du Buddy oder meinst du diesen Isa?
Ja, genau, den, genau.
Genau, Isa irgendwas, ja.
Genau, der sagt dann halt, hier, ich habe deine Freunde gefangen und jetzt musst du ganz schnell diese Entscheidung machen. Und während ich nochmal den Text hochgescrollt habe, um zu wissen, was meine Entscheidung denn genau bedeutet, also so im Sinne von, ja, warte, wenn ich das jetzt eintippe, dann rette ich den jetzt oder töte ich den? Währenddessen war die Zeit schon vorbei und das Spiel war vorbei.
Ja, ja. Irgendwie, also du, das war alles nicht so ganz klar kommuniziert. Also ich finde, mir sind da mehrere Sachen aufgefallen. Also Iris ist natürlich, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, das ist jetzt ein Geist oder das ist irgendein Mensch oder vielleicht sogar der Killer, der mich beobachtet. Das habe ich dann, als ich das dann in dieses Raster getan habe, habe ich es erstmal so gekauft. Mhm. Dann ist aber das Ding, manche Zeiten passen nicht zusammen. Also du findest da irgendwie so große emotionale Sprünge, die Sarah theoretisch machen muss, wenn sie, also es gibt da eine Person, auf die reagiert sie sehr, sehr scharf, und dann gibt es irgendwie so eine Videonachricht, die eine Minute davor war, und sie würde dann wahrscheinlich in der Konversation nicht mit einem Scherz irgendwie antworten. Du findest ja irgendwie auch Videos, und da gibt es eins, wo sie so Blair Witch-mäßig so sagt, so, oh, irgendjemand verfolgt mich, ich höre Fußschritte und so, und da gibt es aber eine Nachricht, die irgendwie, die darauf folgt, die wirklich 2-3 Minuten danach kommt und wo sie mit einem Witz antwortet so. Und ich glaube nicht, dass das wirkt einfach nicht besonders glaubhaft. Es sei denn, es ist absichtlich gemacht, ich weiß es nicht.
Und irgendwie geht es auch nicht um Sarah, glaube ich. Also hast du das Gefühl jemals, also ist Sarah wichtig?
Nee, es ist eher die Frage, wer lügt da jetzt?
Ja, es ist halt Sarahs Telefon. Du hast eine Entscheidung, die entweder Sarah oder ihre Freundin, die sie halt, sag ich mal, in die Schlamassel reingerissen hat, betrifft. Aber halt so richtig wichtig. Also das Moral Judgment, sag ich mal, kommt halt nur von der von Iris.
Genau. Also es kommt dann später zu dieser Situation mit dem Ritual. Das müssen wir vielleicht mal kurz erklären. Ja. Also sie soll sich treffen zur Walpurgisnacht, findet dort aber niemanden vor und dann passiert creepy shit.
Genau, dann kriegt sie dann, beziehungsweise du kriegst den Kontakt von einem ihrer Kollegen, der auch da ist. Mhm. Der wird dann gefangen genommen und dann übernimmt der Ritualmeister, böser Typ, das Telefon und spricht mit ihr. Gibt ihr halt Aufgaben. Sollst den Kettenbrief weiterleiten oder jemand stirbt, sollst dies machen oder jemand stirbt und no.
Genau. Und dann gibt's am Ende diese Entscheidung, da sollst du dich zwischen zwei Frauen entscheiden, wer von den beiden soll sterben. Ja. So wirklich Saw-mäßig irgendwie so, tippt einen Namen ein und diese Person wird dran glauben, die andere wird leben. Und dann kannst du dich zwischen einer Person entscheiden, die Sarah ein bisschen eher kennenlernt, eine Faith, so nennt die sich, die wahrscheinlich nicht wirklich so heißt, aber das hat ihr Spitzname. Und die sie überhaupt erst, die also von sich selbst sagt, sie sei eine Hexe, und dann gibt es eine Sarah, und dann hat Sarah selber und Ich, Horst, habe natürlich beim ersten Ende erstmal Sarah angetippt, weil ich dachte, ich rette damit Sarah. und dann ist Sarah gestorben und Iris wollte sich bei mir rächen.
Genau das gleiche Problem hatte ich anders. Ich war mir nämlich jetzt auch nicht sicher, was ich jetzt eintippe. Hab noch mal ein bisschen hochgescrollt. Aber im Endeffekt hast du ja irgendwie nur 10 Sekunden Echtzeit für die Entscheidung, bevor der Ritualmeistermensch halt dann Sarah umbringt. Und ich war noch weiter oben am Scrollen, als ich habe nicht verloren. Beide Enden sind scheiße, aber halt, ich fand es ein bisschen doof. Also eine Minute hätte man mir schon geben können.
Aber ich hab dann nochmal gespielt zu diesem Punkt irgendwie und hab dann Sarah gerettet so und Iris reagiert dann ein bisschen anders auf dich, aber im Grunde genommen, ich habe keinen Weg gefunden, um beide Frauen zu retten, leider.
Gibt's auch nicht, glaube ich nicht.
Nee, ich glaube, es endet auf jeden Fall irgendwie schlecht, ne?
Ja.
Ja. Ja, das Interessante ist, ich finde, was davor auch noch war, du kriegst ja dann irgendwie auch noch mal so eine Videodatei, die wir hergestellt wird, so ein verfluchtes Video. Und das war irgendwie zusammengestellt aus ganz vielen Creepypasta-Sachen irgendwie, die man eigentlich so kennt.
Das war richtig geil. Das hat eigentlich auch diese Erwartungen so geschürt. Oh mein Gott, da kommen jetzt total viele coole Videonachrichten, wo du total auf die Details achten musst.
Aber es sind ja bekannte Bilder trotzdem gewesen. Und deswegen habe ich dann wirklich mir dann zusammengereimt, so okay, vielleicht ist das ja wirklich so ein Killer-Typ, der sich die ganze Scheiße jetzt irgendwie ausdenkt so und dich dann aber erstmal verwirrt. So. Also der Gruseleffekt ist im ersten Moment natürlich voll da. So, da kommt dieses Video und du siehst irgendwie verzerrte Gesichter und auch wenn du weißt, oh, das kenne ich irgendwoher. Ja,
das klassische Jumpscare.
Ja, ist es aber trotzdem, funktioniert's, ne? Das ist schon ganz cool.
Ja, und hat man sich Mühe gegeben, ja.
Genau, und das ist auch geil. Und dann dachte ich, aber das kennst du alles. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt nebenher und diese Bilder dann auch sofort gefunden. Das sind echt so, Collagen sind teilweise sehr alt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist es dann wirklich der Killer, der diese Sachen zusammenstellt, diesen Kettenbrief, und hat das selber zusammengesucht aus diesem Kram irgendwie so.
Um dich persönlich vielleicht auch zu verarschen. Wer weiß denn, ob es diese Sarah wirklich gibt, ob die nicht mit drinsteckt. Das dachte ich nämlich auch erst. Der ist gleichzeitig Iris und auch dieser Typ sozusagen, der dein Telefon, so Sarahs Telefon übernimmt. Der versucht dich damit in eine Falle zu locken.
Und was wirklich ein richtig guter Moment ist, auch wenn es jetzt vielleicht so in der Realität nicht so stattfinden würde, weil niemand so schreibt, aber als du redest ja irgendwann mal mit diesem Menschen, der verhindern möchte, dass du zur Walpurgisnacht gehst, ne? Ein Freund von Sarah, der James heißt der, glaube ich.
Ja.
Und der versucht dich dann ja auch wirklich zweimal anzurufen und dann nimmst du ab. Und das irgendwie funktioniert dein Telefon ja nicht richtig so. Und er redet dann auch im Monolog und hat dann so diese typische Found-Footage-Situation. So, oh, ich kann hier was sehen, das ist alles total gruselig und so.
Der Blair-Witch-Style.
Genau, und das, ich finde, das ist sind die besten 10 Minuten, die dieses Spiel hat. Ja. Also diese Situation, wo du angerufen wirst und du nimmst ab, dann wechselt das rüber in den Chat, dann kriegst du diese Nachrichten und dann schreibt er die ganze Zeit und du kannst antworten, was siehst du da und so. Und dann gibt's diesen einen kleinen Moment, wo ihm das Telefon aus der Hand genommen wird und er von dem Killer umgebracht wird. Das fand ich total gut.
Ja, das ist halt, wo dieses Konzept mal zündet. Da habe ich mir auch so richtig gedacht, ja, wie geil wäre das denn jetzt, wenn das gar nicht so, wenn du das nicht im Stück spielen würdest und wenn das mehr so ein ARG wäre und so. Klar, kannst du nicht machen, weil wenn du dann auf der Arbeit angerufen wirst, das ist ein bisschen doof. Aber ja, da denkt man sich so richtig, oh, die Möglichkeiten.
Ja, aber selbst wenn, also ich habe wirklich hier im Dunkeln nachts auf der Couch gespielt so und fand das dann schon ganz schön gruselig so. Und es hat für den Moment echt gut funktioniert. Vor allen Dingen, weil du dann ja so ähnlich wie bei diesem Film, der jetzt auch im Kino lief, letztens der Found-Footage-Film, der nur auf dem Desktop von der Frau spielt.
Ja, ich weiß, welchen du meinst. Jetzt fällt mir der Name auch nicht ein.
Unknown User,
genau.
Genau. Da war das ja so, also dadurch, dass du die ganze Zeit immer nur die Desktop-Ansicht gesehen hast, hat ja jede Kamerabewegung und jeder Ladebalken und jedes Fenster auf Hof und irgendeine Bewandtnis.
Ja.
Und diese drei Punkte, die bedeuten, da tippt jetzt jemand was und dann kommt diese Nachricht einfach nicht. Da ist einfach mitten im Tippvorgang irgendwas passiert. Das wiegt dann plötzlich total. Dann fängt dein Gehirn ja irgendwie zu arbeiten an.
Ja, also das sind so diese kleinen Clues, die du halt aus deinem Freizeit-Social-Media-Alltag kennst.
Ne? Genau.
Du erwartest eine Antwort von jemandem, das sind diese Punkte. Wenn das deine Eltern sind, sind die Punkte eine halbe Stunde und sie schreiben nur halb.
Ja, nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Und so war das halt bei diesem Film, bei Anonyse auch. Also man kann sich über die Geschichte des Films natürlich streiten, aber was passiert ist, dadurch, dass du immer nur diesen Desktop siehst, wenn dann, wenn die
Protagonisten. Facebook-Geist, also.
Ja, ja, klar, aber wenn jetzt der Mauszeiger zum Beispiel zögert bei dem Aufrufen von einem Bild, von einem Foto, und die will das gar nicht anklicken oder so, dann hat das natürlich plötzlich eine Bedeutung. Ja. Weil du dann an dir selber dann auch sehen kannst, okay, wenn ich jetzt zögere, da drauf zu klicken, wenn das jetzt nicht so zack, zack Arbeit ist, sondern klicke ich da jetzt wirklich drauf, klicke ich auf den Link, überlege ich mir das noch. Das war ja alles in diesem Film. Und dieser Moment war jetzt bei Sarah's Missing halt an der Stelle auch so. Und das fand ich sehr cool. Also das sind diese Kleinigkeiten, an diesen Stellen hat das echt super gut funktioniert. Zwar ist das, was James vorher schreibt, würde ich jetzt in seiner Situation wahrscheinlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand schreibt, der irgendwo versteckt in der Ecke hockt und sagt so, oh Gott, sie sehen mich jetzt. Das muss man jetzt mal so kaufen. Aber ansonsten fand ich das eigentlich da an dieser Stelle ziemlich cool.
Ja, 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 das ist halt der Horror-Trope. Man denkt sich so immer so, ja, wäre ich jetzt in der Situation, würde ich wahrscheinlich eher auch an die W-Fragen denken. Wer sieht mich? Was machen sie? Welche Gefahr sind sie für mich? Aber halt, es ist Fiction. Da muss man mal mit leben.
Genau, also das funktioniert ja ganz gut. Es ist, ja, schade. Also ich finde, für mich ist es ein guter Prototyp. Ich würde jetzt gerne an der Stelle.
Ich hätte gerne das vollständige Spiel jetzt.
Ja, ich würde gerne, dass es aufgegriffen wird. Ich hätte sogar eine Idee. Ich höre jetzt ja einen Indie-Entwickler zu und wir programmieren sowas nach und dann machen wir es größer und fetter mit mehr Videos und Zeug. Aber ich finde das trotzdem cool, was sie gemacht haben. Also es ist halt ein Freizeitprojekt, das sieht man auch anhand des Umfangs, das ist halt relativ kleines, aber ist auch schade. Ich weiß nicht, ob diese Inkonsistenzen absichtlich irgendwie drin sind in dem Spiel oder ob das ein Versehen ist, kann man ja wirklich nicht beurteilen. Oder ob es vielleicht bei der Übersetzung verloren gegangen ist, kann ja auch sein.
Ich glaube, das ist halt sie hat eine coole Idee, hatten dann nicht die Power, um die weiter zu polischen, passiert dann. Ist ein Indie-Projekt. Ist halt ein Prototyp, wie du sagst. Ist ein interessanter Prototyp, aber halt ist nicht so das Hype, das gruseligste Spiel überhaupt und so weiter.
Ja, aber es ist gruseliger als viele andere Spiele, muss ich sagen.
Ja, du hast es ja auch im Dunkeln gespielt mit Kopfhörern. Da ist es auch gruselig, wenn dein Kater dich anspringt.
Genau, im Dunkeln mit Kopfhörern auf dem richtigen Device vor allen Dingen irgendwie. Ja. Ich glaube, da funktioniert es schon so ein bisschen. Aber es stimmt, dass es nicht ganz da ist, wo es hätte sein können.
Jetzt habe ich aber mal eine Frage für dich. Was ich mich jetzt echt gefragt habe, das ist jetzt schon wieder eins dieser kleinen Indie-Konzept-Horrorspiele aus Südostasien. Mhm. Was ist in Südostasien los, dass jetzt diese Welle kommt? Weil das ist ja, gerade wenn man so auch diverse Let's Player verfolgt, die sich um Horrorspiele kümmern, da kommt viel aus dem Bereich. Warum kommt das nicht aus Deutschland? Weil ich meine, das ist die Walpurgisnacht. Warum hat man es nicht in Thüringen gedreht?
Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, das eine hat ganz wirtschaftliche Gründe durch die Demokratisierung von den ganzen Tools, die jetzt stattfindet. Ne? Dass man jetzt zum Beispiel auch Unreal Engines mieten kann für einen relativ kleinen Preis. Und dass es halt viele Sachen halt auch sehr viel zugänglicher geworden sind, haben halt sehr viele Entwickler auf der Welt jetzt eigentlich die Chance, da was zu machen. Mhm. Ich glaube, dass es in Asien generell einfach sehr, sehr viel und gerne solche Gruselgeschichten halt auch erzählt werden. Also ich meine, wir gucken ja auch gerne asiatische Horrorfilme und so, die auch nach einem bestimmten Konzept irgendwie funktionieren. Und wenn dann mal eine Großproduktion kommt, sowas wie Fatal Frame oder so, hat das ja ganz eindeutig irgendwie den Ursprung in der asiatischen Folklore, je nachdem, aus welchem Land das kommt. Also ob jetzt japanisch, Taiwan oder so, oder also gut, thailändisch gibt's ja jetzt mittlerweile auch. Also gibt da zum Beispiel auch jetzt auch mittlerweile ein Horrorspiel, das in einem thailändischen Krankenhaus spielt und so. Und ich glaube, dass jetzt einfach dadurch, dass es jetzt zugänglicher geworden ist, diese Tools, kommen halt viele Leute, die sowieso schon total lange die Idee haben, mal ein Horrorspiel zu machen, aus ihren Gefilden, einfach dazu, jetzt eigentlich mal diese Games zu machen. Und deswegen kommen wir in den Genuss der neuer Ideen, gerade was den Horrorbereich betrifft. Ich denke, das hängt damit zusammen. Und auf uns wirkt das natürlich gruselig, weil für uns ist das ja auf der anderen Erde der Halb der Welt irgendwie. Und das ist
fremdartiger.
Ja, das ist so fremdartig irgendwie. Also ich weiß gar nicht, wie gruselig dann Leute, die dort leben, das dann finden. Vielleicht ist das für die alter Hut, vielleicht ist das für die sowas wie für uns Hulbu das Schlossgespenst oder so.
Ja, vielleicht. Das habe ich mich immer schon gefragt, als ich Fatal Frame gespielt habe. Weil das sind jetzt alles so Geschichten, die kennt man so teilweise aus den japanischen Filmen, die man halt so irgendwie sich mal runtergeladen hat und jetzt Gott sei Dank endlich mal auch vernünftig kaufen kann. Mhm. Aber wie ist das für jemanden, der aus dem Kulturkreis kommt? Ist das für den tatsächlich irgendwie der schwarze Mann, der Bullemann, der die Kinder wegklaut oder so? Und hat das die gleiche Wirkung? Es ist halt das Unbekannte.
Genau, aber es ist ja, also andersrum kannst du dir ja zum Beispiel auch die Wirkung von so Grimms-Märchen zum Beispiel auf andere Kulturen irgendwie werfen. Also für uns ist es alter Hut, weil wir haben das ja seit Kind auf dann irgendwie auch schon erfahren. Aber wenn man die Grimms-Märchen wirklich so darstellt, wie sie ursprünglich gedacht waren, so also wirklich dann mit diesen düsteren Geschichten und so, ich glaube, das hat für viele Leute außerhalb von Deutschland einfach einen gewissen Effekt und auch eine gewisse Faszination. Da ist Hänsel und Gretel dann nicht einfach irgendeine Haribo-Geschichte, sondern einfach also, wirklich.
Ist das Hexenjäger?
Ja, da gibt's auch einen coolen, da gibt's auch diesen coolen Film. Ja. Aber ja, aber so, also diese Mischwälder und so, also diese typisch deutschen Mischwälder, viele Nadelwälder, Bäume da irgendwie mit drin und sowas alles und so diesen typisch europäischen Flair mit den alten Häusern, also ist, glaube ich, schon so ein Ding. Und ich glaube auch sogar, dass so Sachen, wo wir sagen, alter Hut, so wie Schlossgespenst oder so, ist halt zum Beispiel könnte für einen Japaner zum Beispiel relativ neu sein. Also für die sind ja Schlösser ja auch was ganz Faszinierendes, weil Schlösser gibt's da einfach nicht. Also wir sagen, haben wir schon ewig oft gesehen, aber du kommst zum Beispiel in den Tempel rein und findest diesen Tempel total interessant, weil du diese Architektur noch nie selber mit eigenen Augen gesehen hast oder weil du das so nicht kennst. Und deshalb saugst du das auf. In einem Schloss bist du aber wahrscheinlich, also viele Leute in Deutschland sind in einem Schloss wahrscheinlich zu einem Wochenendausflug mal gewesen, haben das hier und da mal gesehen. Man sieht Filme darüber und so, die auch nicht unbedingt alle im Ausland landen. Und deswegen glaube ich schon, dass dann solche Sachen Faszination haben. Wenn du dann einen Japaner fragst, hier, schau dir doch mal dieses Schloss an. Oder auch, also es muss nicht mal Japan sein, es kann auch, also ich kenne auch viele Amerikaner haben ja auch öfter mal geäußert, dass deutsche Schlösser einfach cool sind.
Naja.
Und das können wir nicht so nachvollziehen, weil wir halt unser Leben lang schon hier verbringen. Aber so ist das, glaube ich, auch mit Horror. Also viele Sachen finden wir, ist für uns fremd, es wirkt auf uns bizarrer. Gerade so Geisterkonzepte, also gerade so die Sachen, die im Frame so passieren. Mhm. Dass Leute, die sich erhängt haben, irgendwie 100-mal die Treppe runterfliegen, irgendwie ist ja total die bizarre Vorstellung irgendwie. Und vielleicht ist das für die einfach, oder für viele Leute dort einfach eine urbane Geschichte, die auch für uns aber einfach extra wirkt, weil wir es halt gar nicht kennen. Und man hat Angst vor dem, was unbekannt ist. Weil das infizierte Telefon, wie passt das da rein? Das ist ja schon eher so...
Technik-Horror, das ist ja eigentlich die moderne Übersetzung der alten Motive, denke ich mal.
Ja.
Das halt durch die, das ist halt diese The Ring-Geschichte und so weiter. Das irgendwo, denke ich mal, das sind bekannte Phänomene des Fluches, der sich fortpflanzt.
Es gibt da in Sarah is Missing so eine E-Mail, die man aufrufen kann. Da geht's um Ghost in a Shell.
Ja, genau.
Ja, um Standalone-Komplex irgendwie.
Da habe ich mich auch schon ein bisschen gefragt, na, kommt da noch was? Aber das ist alles so halb angedacht. Das ist wirklich auch, Iris kommt einem manchmal besessen vor, weil die dann auch so Störungen entwickelt und die hat ja auch so ein Shutter-Symbol, also so ähnlich wie Aperture Science, wie in Portal. Ja,
genau.
Das ist das Logo von ihr. Das ist dann auch so rot und blockig und so. Und sie hat dann so rot unterlegte Wörter, als würde sie irgendwas besonders gruselig sagen. Und es kommt noch nicht so ganz heraus. Es hat Prototypenstatus. Ich glaube, wir kommen immer wieder darauf hinaus, das sind geile Ideen in einem geilen Prototypen. Bitte, bitte macht jetzt doch mal ein schönes Spiel daraus.
Ja. Aber ich finde das cool, dass diese ganzen südostasiatischen Spiele jetzt auch kommen. Die haben es ein bisschen schwer auf Steam, weil sie dadurch, dass sie von kleinen Teams gemacht werden, natürlich nicht mithalten können mit den Großproduktionen.
Ja.
Und das technische Niveau bei, also auch bei Horrorspielen, ist ja sehr hoch. Also gegen Resident Evil 7 kommen jetzt nicht so viele Spiele an. Oder was gab's da, Evil Within oder so, das sind natürlich krasse Sachen. Deswegen hoffe ich, dass es da Interessierte gibt, die trotzdem Auge zudrücken bei diesen ganzen kleinen Spielen, weil die werden halt von kleinen Teams gemacht. Und gute Grafik kostet Geld. Das hat Das haben halt keine Tiere. Du hast gerade noch gefragt, warum das kommt das nicht aus Deutschland? Das habe ich mich übrigens wirklich gefragt. Es gab mal ein Spiel, da hatte ich mal auch das war mal auf Kickstarter. Mhm. Das hieß U55, also U55. Das sollte in der Berliner U-Bahn spielen.
Ja, ja, da erinnere ich mich dran.
End of the Line oder so hieß der Untertitel, glaube ich, ne?
Irgendwie so. End of the Line, genau. Was ist denn daraus eigentlich geworden? Ist das nicht die U55, ist das nicht die Parlamentslinie, also die zum Reichstag führt?
Genau. Das sah auch echt geil aus. Also es war sehr, sehr cool und sie hatten vor, da so mit bioneuralen Beats auch zu arbeiten, also viel mit Sound zu machen und so. Ja. Und du bist irgendwie in dieser U-Bahn-Station gefangen und musst dann halt durch die U-Bahn-Tunnel durch. Also durchaus ähnliche Ideen, die man so manchmal auch aus England irgendwie hat, dass da so durch U-Bahn-Tunnel gegangen werden, nur halt eben mit so einem Berlin-Flair so und das klang echt interessant.
Meldung auf Steam Greenlight vom Februar. Sorry, dass wir so ruhig waren. Wir arbeiten noch dran. Die Kickstarter-Kampagne ist durchgefallen. Okay, sieht nicht so gut aus. Also haben wohl keine Kohle über Kickstarter gekriegt und versuchen es jetzt alleine zu stemmen.
Ja, sieht aber, also der Gameplay-Teaser sah auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ja. Das war, aber es gibt, also, es ist aber auch, ich glaube, eher so eine Sache, wie die Spielindustrie in Deutschland halt generell so aussieht. Also sieht ja allgemein nicht so rosig aus. Und wenn die Leute hier mal Computerspiele machen, dann sind das dann oft sehr biedere Ideen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ob das was typisch Deutsches ist oder nicht, aber dass mal jemand irgendwie Bock hat, ein Horrorspiel zu machen.
Ich finde
halt
Excel sehr erotisch.
Ich weiß auch nicht, woran das liegt irgendwie. Also es gibt echt coole deutsche Spiele, sowas wie Shadow Tactics oder so, also wo die Leute auch mal wirklich Ideen haben und auch Eier haben, so eine Idee umzusetzen. Aber wenn du da so mit kreativen Sachen erstmal auf den Tisch klopfst und sagst so, da trauen sich da viele auch einfach nicht dran. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Und Horrorspiele, keine Ahnung. Vielleicht gibt's auch zu viele Horrorspiele, denken die Deutschen, und deshalb lohnt es sich nicht, die zu machen oder so. Aber gerade Horrorspiele mit einem deutschen Flair. Man darf nie vergessen, das ist genau das. Also wenn du als Deutscher ein Spiel machst, das in Deutschland spielt und das ganz eindeutig deutsche Kulturelemente irgendwie drin hat. Also sei es,
das ist jetzt zum Beispiel an Human Centipede. Das ist
ja.
Das ist halt ein deutsches, also es ist von Niederländern gedreht, aber es ist halt ein deutsches Horrorspiel. Mit einem Schauspieler, der Dieter Laser heißt.
Ist ein Kackfilm jetzt, aber.
Ich finde den ersten finde ich richtig gut.
Fandst du?
Ja.
Mir hat er nicht so gefallen, aber er war sehr deutsch, das stimmt schon. Er spielt ja auch in Düsseldorf, glaube ich, oder so, ne?
Ja, irgendwie halt so in den Wäldern drumherum, aber ja.
Ja, aber das darf man nicht vergessen. Also wenn man wirklich was macht, also das, was man selber sehr gut kennt, das ist ja ein Vorteil als Designer, wenn du etwas sehr gut kennst und es sehr akkurat nachstellen kannst. Es gab doch auch zum Beispiel Spiele, so spanische Spiele, die irgendwie in einem Haus oder so gespielt haben und das Haus war total gut dargestellt. Oder ich hatte auf der letzten Gamescom ein türkisches Spiel gesehen, wo jemand so ein typisches türkisches Familienhaus nachgestellt hat. So. Und das Haus war ein Haus, aber die Einrichtungsgegenstände waren entscheidend, weil sie da zum Beispiel diese speziellen Teekannen haben, die es nur in der Türkei gibt. Oder selbst so Sachen wie die Inneneinrichtung. Das sind halt einfach so Elemente, die erkennt man wieder. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Spiel über den Ruhrpott machen würden, wir würden auch ganz bestimmte Designelemente benutzen, die es auch wahrscheinlich sogar nur im Ruhrpott gibt.
Ja, und es gibt also auch total viele, also wir schweifen jetzt extrem ab, bitte Entschuldigung an alle Hörer. Ich meine, wir machen das immer, aber das ist halt nun mal unser Thema, dieses Horror-Ding. Ich habe mir schon häufiger gedacht, wenn ich hier zum Beispiel in Essen Zeche Zollverein besuche, es gibt da irrsinnige Geschichten auch über halt zum Beispiel Zwangsarbeiter, die halt unter Tage gestorben sind und so. Was sind denn das für in dieser unterirdischen dunklen Hölle mit den Schlachtbohrhämmern, die an Maschinengewehrseifen erinnern? Was ist denn da für ein geiles Horrorspiel vergraben?
Ja, wirklich. Und dann das Ganze wirklich in Deutschland ansetzen. Also wenn du zum Beispiel irgendwie, du kannst die typischen Gruselgeschichten erzählen irgendwie. Du hast vielleicht irgendjemand vor Ort, vielleicht ist die Polizei vor Ort gefahren und dann kommst du da hin als Spieler, läufst an einem Polizeiwagen vorbei, der nicht bemannt ist, dann läufst du vielleicht an der ersten Leiche vorbei. Das ist dann wirklich jemand in einer Uniform, der wirklich eine Polizeiuniform hat, irgendwie so, oder andere Sachen, die man nur in Deutschland kennt.
Ja, du kannst ja ruhig ein Tourist sein oder sowas, damit das internationale Publikum was damit anfangen kann.
Ja, oder auch so Kleinigkeiten, so Anzeigetafeln oder irgendwelche Hinweisschilder oder irgendwelche Verkehrsschilder, Ampeln oder so, die und unsere Schilder, unsere Ampeln sehen nur in Deutschland so aus. Und das sind diese Kleinigkeiten, die dir als Spieler das Gefühl geben, in so einem Land unterwegs zu sein. Deswegen, ja, für uns beide sind viele asiatische Spiele, also japanische Spiele, mega faszinierend, weil sie ja auch Japan total krass und geil abbilden. Also ich freue mich wie ein Kind zum Beispiel jetzt auf Persona 5 und habe irgendwie schon so die ersten 10 Minuten irgendwie gesehen in der Dokumentation. Und das sieht ja so geil aus, nach Tokio und Dingenstangens, weil ganz viele Sachen da drin sind, weil es aber auch jemand gemacht hat, der in Tokio lebt und dort auch arbeitet und ganz genau weiß, wie das auszusehen haben muss, damit dieser Tokyo-Flair irgendwie rüberkommt. Das hast du auch in keinem anderen Spiel. Bei GTA ist es ja genauso. Also es ist zwar jetzt keine Nachstellung für irgendeine Stadt. Oder lass uns mal Watch Dogs nehmen. Watch Dogs 2 ist ein sehr gutes Beispiel, weil das ist ja auch Los Angeles. Ist auch Los Angeles, ne?
Oder? Ich hab's eine Stunde gespielt.
Nee, oder ist es San Francisco? Ich bin jetzt da auch.
Genau, es ist San Francisco.
Ja, ist es, genau. Natürlich. Stimmt gar nicht, ne? Stimmt, es ist ja die San Francisco Bridge. Genau. Aber du hast da, also das, was sie da darstellen, so wie das Leben auf der Straße abgeht oder so, ne? Ich hab natürlich keine Ahnung, ich war noch nie in dieser Stadt, aber ich hab das Gefühl, das würde nirgendwo anders so funktionieren, so auch wie die Leute sich kleiden und so wie dieser Sommerflair darüber kommt, was für Musik die Passanten dann teilweise hören, wie die Häuser aussehen, wie was für Autos da rumfahren und so diese ganze Aura. Und die Leute, die dort leben, die sagen vielleicht, ja, ist nicht so interessant, aber der Rest der Welt findet das geil, je besser du das machst.
Ja, und, oder vielleicht sogar ein bisschen Culture-Clash. Ich habe mal einen sehr interessanten deutschen Indie-Film gesehen. Da ging es um eine Yakuza-Geschichte, die sich in Düsseldorf abspielt. Oh. Und ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das war halt irgendeine dieser Indie-Nächte. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Der war auch nicht super geil, aber ich fand die Idee halt super. Klar, wenn du kannst super eine deutsche Yakuza-Geschichte erzählen, wenn du sie in Düsseldorf spielst.
Das stimmt. Also ruhig mal trauen, da irgendwie sowas zu machen. Also es ist, wie gesagt, in Deutschland wird sich das wahrscheinlich dann auch nicht so gut verkaufen. Weil die Leute dann denken, naja, warum soll ich ein Spiel in Berlin spielen, wenn ich da wohne? Oder vielleicht spielen die Leute es auch gerade deshalb. Also ich würde mich das ruhig trauen. Und bei Horrorspielen ist halt generell immer sehr wichtig, dass es halt glaubwürdig wirkt und dass es plausibel wirkt. Und wenn die Umgebung glaubwürdig wirkt, dann hast du ja schon die halbe Miete irgendwie drin, wenn es überzeugend ist. Und dieses U55, also U55, sah echt wirklich richtig gut aus. Es sah halt wirklich aus wie eine deutsche U-Bahn irgendwie. Und deutsche U-Bahn-Stationen sehen halt einfach so aus wie nichts anderes eigentlich.
Gerade Berliner U-Bahn-Station, da ist ja eigentlich jede U-Bahn-Station anders. Und gerade die alten U-Bahn-Stationen haben auch alle ihr eigenes Flair.
Ja, wir haben hier in Dortmund haben wir auch hier, also in der Innenstadt sind auch viele Stationen so so konzipiert, dass die immer so einen anderen Kunstanstrich bekommen haben. Ja. Ich glaube, die wurden, glaube ich, von unterschiedlichen Künstlern auch designt und haben deshalb auch immer etwas leicht andere Bauten, um den ganzen so eine etwas buntere Note zu geben. Und das gibt's ja auch in anderen Städten. Ne? Ich glaube, in Essen ist es auch so, dass da einige Stationen im Design sind. Und ich glaube, in Köln auch.
Die Ansagen zur Weihnachtszeit, ja.
Ja, sowas auch, die Durchsagen. Stell dir mal vor, du steigst in so eine U-Bahn ein, fährst da eine Station irgendwie und dann kommt auch wirklich eine deutsche Durchsage und dann vielleicht auch mit der englischen Sprache hinterher. Ist ja auch nicht untypisch. Also steigst ja auch manchmal in die Bahn.
Zumindest bei den großen Bahnhöfen, ja.
Genau, da wird dann irgendwie in zwei Sprachen dann. Es ist gut. Also sowas kann man dann echt machen. Ich glaube, dass das viele Leute auch interessiert.
Und hey, dann, Alter, denk dran, das ist so eine kleine Haltestelle, die wird nicht auf Englisch angesagt. Wenn der das und das sagt, dann musst du aussteigen.
Genau. Und dann packst du da in diesen ganzen realistischen Bau irgendwie echt eine fiktionale, gruselige Geschichte irgendwie rein. Und auf einmal wirkt das interessant. Und dann ist es ein kulturell interessantes Spiel, weil alle auf der Welt dann mal ein bisschen was von Deutschland irgendwie sehen, auch spielerische Weise und ja, ist cool. Also das ist komisch, warum das niemand macht. Vielleicht gibt's, aber ich glaube, das liegt eher daran, ich denke schon, dass ein paar Leute dann auch Bock drauf haben. Also die von U55, ja ganz offensichtlich, aber ich denke, das liegt ist auch einfach so eine Geld- und Finanzierungsfrage irgendwie. Ich
war nicht mal wieder zu groß geplant. Ach ja, wir müssen das einfach
machen. Ja, oder es traut sich halt einfach kein Publisher, das irgendwie zu finanzieren, oder es gibt einfach niemanden, der das macht. Ja. Guck mal, was macht denn Crytek? Also Crytek macht Spiele, die also, das ist ja, die biedern sich ja einem westlichen Markt irgendwie an und machen das, was irgendwie nach Trend geht.
Ja, es klingt jetzt böse, aber halt, es ist halt nun mal ein großer Publisher. Ja.
Ja. Und da gibt's, aber gut, die könnten ja trotzdem so kleine Nebenprojekte machen. Das ist ja jetzt nicht so. Man fragt sich ja sowieso, was da passiert mit den ganzen,
wenn
die
jetzt dann so zwei, drei kleine, extrem ab.
Wir schweifen aber extrem ab, aber was, wenn die da so zwei kleine VR-Spiele irgendwie rausbringen, die 2 Stunden gehen oder so, Muss ich schon ein bisschen fragen, was sie da mit dieser riesen Firma machen. Ich glaube, naja gut, aber das schweifen wir jetzt wirklich ein bisschen ab. Okay, also nochmal zurückzukommen. Genau. Sarah is missing.
Genau.
Ist nicht ganz da, wo es sein könnte, aber es ist ein ganz cooles kleines
Experiment. Cooles Experiment, auf jeden Fall mal ausprobieren. Also fassen wir am besten nochmal zusammen für alle Jogger. Spiel heißt Sarah is missing. Man kriegt es auf itch.io oder in diversen App-Stores. Kostet nichts. Auf itch.io kann man, glaube ich, eine Spende hinterlassen. Und spielen sie es alle. Es ist sehr kurz und manchmal gut.
Ja, ich habe einen Fünfer da gelassen auf itch.
Ich habe bisher noch nichts da gelassen. Aber jetzt kriege ich schlechtes Gewissen und werde es vielleicht nachholen.
Ja, komm. Ein Fünfer ist ja drin. Ne? Okay, ich klicke es. Die haben es ja auch gedreht. Also, die haben die Videoaufnahmen ja auch gedreht. Also, Sarah ist ja wirklich eine reelle Person, ist eine Schauspielerin und so. Ja. Also, ich finde, da steckt schon Mühe drin, da habe ich dann nochmal 5 Euro draufgehauen.
Dann mache ich das gleich auch.
Ja, alles klar. Dann Michi, vielen Dank. Dich findet man auf Twitter unter Sino Kaffee. Du bist entsprechend verlinkt natürlich.
Einfach unter dem Hashtag Horizon Zero Dawn PS4 Share.
Vielleicht machen wir beide bald mal wieder was auf Kollisionsabfrage. Es gibt ja so ein paar kleine Pläne im Hintergrund.
Genau.
Mal gucken. Und ansonsten wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Eben genau das Gleiche. Ciao.